Wir sind in der Adventsserie und es geht um Schatten und Licht von der Weihnachtsgeschichte. Und wir schauen in dieser Serie mehr die Schattenszenen an von der Weihnachtsgeschichte. Und die gibt es. Es ist nicht alles einfach romantisch und schön und warm und Licht, sondern es hat sehr auch dunkle und schattige Szenen. Aber da ist mein Einstieg, wo jetzt ein bisschen anders wird. Was hat das zu tun? Das ist eine Banane. Und ich muss mich jetzt kurz outen heute Morgen zum Start. Ich hasse Bananen. Okay? Banane ist einfach nicht meins. Ich finde die Konsistenz von Bananen einfach eklig. Er ist einfach grusig. Und dann, wo Kinder klein waren, das war der Horror. Dann haben sie doch einmal das Bananenbrei über die Banane und dann nehmen sie es und dann zerquetschen sie es so und dann quillt sie so zwischen den Wurstfingerli raus. Ah, grusig. Ich finde nur schon das Wort Banane, finde ich gaga. Sagen da mal 20 Mal. Banane, Banane, ist einfach für nichts. Darum ich sage einmal Banane, ohne mich. Was mich aber eigentlich am meisten stört an Bananen, ist der Geschmack. Der Geschmack. Ich habe gegoogelt, nach was Bananen eigentlich schmecken. Und Google hat gesagt, der Geschmack von Bananen ist einzigartig. Man kann gar nicht beschreiben. Und ich sage, ja, einzigartig, eklig. Ist einfach nicht meins. Und einige von euch verstehen das überhaupt nicht. Gell? Und denken, was hat der für ein Problem? Und ich erzähle euch das Problem. Das Problem geht ein bisschen zurück, etwa 30 Jahre. Und da war ich ein kleiner Bub, vielleicht 6, 7, 8. Und ich hatte immer Mühe mit der Atmung. Ich hatte Asthma, hatte immer mal wieder Angina und Bronchitis. Das ist so mein, ja, ständig etwas mit der Lunge. Und eines Tages hatte ich wieder mal so eine Angina und habe Antibiotika gebraucht. Und das Antibiotika bekommen und das kam in Form von einem Sirup. Und jetzt könnt ihr raten, nach was hat echt der Sirup geschmeckt? Nach Banane. Und es war so schlimm. Es war so eklig. Ich musste erbrechen und habe den Sirup ausgespuckt. Und seitdem ist in meinem Hirn etwas passiert, etwas neu verdrahtet. Und er sagt, Banane? Nein. Banane? Nee. Ohne mich. Und ich habe auch nie therapiert und es ist mir auch egal. So. Was hat das zu tun mit Weihnachten? Eben, gell? Das Verrückte ist, die Medizin, die mir eigentlich hätte helfen sollen, habe ich ausgespuckt. Ich habe sie nicht wollen. Und wenn wir jetzt in die Weihnachtsgeschichte von Matthäus Evangelium hineinschauen, dann sehen wir da die ganze Zeit, in der Weihnachtsdarstellung von Matthäus, dass die Medizin in die Welt kommt und die Welt spuckt sie aus. Die Welt sagt, wir wollen sie nicht. Nein, wir brauchen sie nicht. Wir wollen sie nicht. Und da passiert etwas, wo Jesus in die Welt kommt. Und ich glaube, am Namen von Jesus scheiden sich Geister. Wo Jesus in die Welt kommt, grollt etwas im kranken Magen dieser Welt. Es rumort. Und die Welt spuckt ihn aus. Und der Name von Jesus, da scheiden sich Geister. Man kann lange über Gott reden, über irgendwie höhere Macht, über das Universum. Aber am Namen von Jesus, dort brodelt es in der unsichtbaren Welt. Und darum sagen wir haben uns entschieden, wir sagen den Namen Jesus und schämen uns nicht dafür. In seinem Namen ist Kraft, aber wo sein Name kommt, gibt es Widerstand. Und das war schon immer so. Johannes 1,11 sagt, er. Und gell, er meint der ewige Sohn Gottes. Gottes Sohn, er kam, hat sich auf den Weg gemacht zu den Seinen. Und das ist ein Eigentumswort, zu den eigenen, zu uns Menschen, wo wir ihm eigentlich gehören. Er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie haben ihn nicht wollen. Sie haben ihn ausgespuckt. Und so fährt die Weihnachtsgeschichte an. Die junge Familie ist auf dem Weg nach Bethlehem. Und Bethlehem will sie nicht. Gell? Airbnb, kein Zimmer frei. E-Booking, kein Zimmer frei. Sie suchen den Ort. Bethlehem will den Messias nicht. Und so wird Jesus geboren in einem Stall. Wahrscheinlich am Dorfrand. Es gibt Widerstand von Anfang an. Er kommt auf die Welt in einem Futtertrog, wo normalerweise Tiere daraus trinken und essen. Widerstand von Anfang an und es ist kein Zufall. Es ist nicht einfach passiert. Es ist seine Mission. Jesus wird im Verlauf von seinem Leben nicht nur ausgespuckt, nicht nur abgelehnt, er wird auch angespuckt. Er wird verraten, verhaftet, verurteilt, schlussendlich zu einem Tod am Kreuz. Seine Mission ist Widerstand, immer. Und er lässt sich ablehnen, schon von Anfang an. Warum? Damit er uns, wo wir ihn ablehnen, kann annehmen. Das ist seine Mission, von Anfang an. Und so ist Weihnachten leider nicht einfach nur eine kitschige, schöne Geschichte. Es ist aber die schönste Geschichte von allen Zeiten. Doch sie wird geschrieben auf den dreckigen Boden dieser Welt. Und das sehen wir in der Weihnachtsgeschichte und ganz speziell in Matthäus. Aber wir rollen die Geschichte noch mal kurz von Anfang an auf miteinander, okay? Licht und Schatten. Und wie gesagt, haben wir den Fokus auf dem Schatten. Das ist so das klassische Krippenbild. Klar, ist ein bisschen eine Ultra-Kitsch-Version, aber ich habe kein anderes gefunden in Hochformat, wo alle Platz drauf haben. So. Also da haben wir so Krippen. Wir haben Jesus, Josef, Maria, die drei Könige, die Hirten und den Stern. Und ich möchte euch heute leider, muss ich euch sagen, diese Szene hat es so nie gegeben. Tut mir leid, um das zu sagen. Da hat es so nicht gegeben. Das ist zu komprimiert. Das ist nicht die Weihnachtsgeschichte, wie wir sie lesen in der Bibel. Darum starten wir nochmal schnell vom Anfang an. Weil die Weihnachtsgeschichte ist deutlich länger. Tag 0. Jesus wird in Bethlehem geboren. Da ist noch alles gut und korrekt. Ist nicht das Jahr 0? Sind die falschen Mathematiker am Tisch gehockt, die irgendwann entschieden haben, den Kalender mit 0 startet mit Weihnachten? Ist leider falsch. Etwa 4 bis 6 Jahre hat man sich erzählt. Es ist wahrscheinlich das Jahr minus 6, also 6 vor Christus. Wie das auch immer geht, 6 vor Christus. Aber es ist Tag 0. Jesus wird geboren in Bethlehem. Am gleichen Tag 0 kommen die Hirten zum Stall. Ja, das ist auch korrekt. Die Hirten sind die allerersten, die eingeladen werden zu dieser Geburtstagsparty von Gott selber. Und Gott wählt die Hirten, die nach Schaf stinken und Rauch und Zähne schon lange nicht geputzt haben, und der sagt, ihr seid die allerersten an meinem Fest. Und die kommen zu dem Stall in Bethlehem. Das nächste, was wir wissen, ist Tag 8. Jesus wird beschnitten nach der jüdischen Tradition. Und jetzt wichtig, die junge Familie, die ist mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht mehr im Stall. Der Stall war eine Notoption für die Geburt. Und die haben nachher nicht dort ihre Matratzen ausgelegt und das Gestell angebaut und so. Und denkt, da wird unser neues Zuhause. Das war eine Notunterkunft für die Geburt. Die Familie, die wird in Bethlehem in ein Haus umgezogen sein. Und das sehen wir nachher später, das steht sogar im Text. Aber am Tag 8 wird Jesus beschnitten und ich glaube nicht im Stall. Und das nächste, was wir sehen in der Weihnachtsgeschichte, ist Tag 40. Da bringt Josef und Maria den jungen Bub Jesus 40 Tage nach Jerusalem. Und auch nach der Tradition, jedes erstgeborene Kind hat man Gott geweiht. Und so haben sie es mit Jesus gemacht. Aber eigentlich wollen wir die drei Könige treffen, darum jetzt müssen wir führen. Um das geht es mal, ich muss die drei Könige finden. Und die lieben drei Könige, und einige stört schon, dass ich drei sage, weiss man auch nicht. Die treffen wir erst etwa ein Jahr später. Erst etwa ein Jahr später kommen die Sterndeuter aus dem Morgenland. Nicht zum Stall, zu keiner Krippe. Sie kommen zu einem Haus. So steht es in Matthäus 2,11. Oikos, das Wort ist Haus. Unterdessen ist die junge Familie Josef, Maria mit dem Bub Jesus. Der hat jetzt die ersten Schritte gelaufen mit uns. In ein Haus umgezogen in Bethlehem. Wahrscheinlich war der Josef am Arbeiten als Zimmermann. Und dort, in dieser Situation, in dem Moment, plötzlich kommen die Magier, die Sterndeuter aus dem Morgenland. Wir wissen nicht, wie viel. Wir wissen, dass sie drei Geschenke gebracht haben. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Und die drei Geschenke, die sind recht wichtig für die junge Familie, weil sie sind arm waren. In dem Tempel im Tag 40 konnten sie nur ein paar Tauben opfern. Und normal hat man ein Lamm gebracht für den erstgeborenen Sohn. Aber Josef und Maria hatten kein Geld, waren arm. Und das war auch das Opfer einer sehr, sehr armen Familie. Und jetzt sind es aber Gold, Weihrauch und Myrrhe in der Hand und sie werden es brauchen. Weil jetzt rumoren es wieder im kranken Magen dieser Welt. Es brodelt wieder. Es war ein paar Monate ruhig um die junge Familie, aber jetzt nicht mehr. Die Medizin wird einmal mehr ausgespuckt. Und so kommen wir zu Matthäus 2,13. Die Sterndeuter waren gegangen. Da erschien Josef, ein Engel des Herrn, im Traum. Er sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter. Kleines Detail. Nimm das Kind und seine Mutter. Statt nicht, nimm deinen Sohn und deine Frau. Nimm das Kind und seine Mutter. Der Engel deutet da: Du Josef, vergiss es nicht, du bist nicht sein Vater. Sein Vater ist der allmächtige Gott selber. Nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Und manchmal checke ich die Bibel nicht. Ich denke, wenn das Problem ist, dass der Herodes das Kind sucht, um zu töten, Gott, töte doch einfach den Herodes. Wäre doch einfacher. Könntest ja. Aber nein, der Auftrag ist, gönnt und flüchtet. Flüchtet. Und so wird Gottes Sohn, der kleine Bub Jesus, mitten in der Nacht gerüttet und geweckt. Wach auf, wir müssen gehen, wir müssen gehen. Wir müssen flüchten. Wir müssen davon. Ich war diesen Sommer an einer Konferenz in Singapur, von einer grösseren Kirche. Und ich habe dort in einem Hotel übernachtet. Und Singapur baut ja alles in die Höhe. Gell? Die haben nicht so viel Platz in die Breite, baut in die Höhe. Richtig Hochhaus. Und wir waren im x-ten Stock oben. Ich war mit dem Marc Bommeli im Zimmer. Und mitten in der Nacht, glaube ich, vierten Tag, plötzlich wachen wir auf. Und ein Alarm macht so piep, piep, piep. Und dann kommt so eine Roboterstimme, die sagt: Das ist ein Feueralarm. Bitte bewahren Sie Ruhe und warten Sie auf weitere Anweisungen. So. Und diese Stimme hat sich dann immer wiederholt. Und wir da im x-ten Stock oben denken: Ja, okay, okay, warten wir halt mal. Und dann sind Minuten umgegangen, die Stimme hat sich immer wiederholt: Das ist ein Feueralarm. Bitte bewahren Sie Ruhe und warten Sie auf weitere Anweisungen. Und da haben wir 10 Minuten gemacht und haben gedacht: So, jetzt ist fertig. Wir brauchen keine weiteren Anweisungen, jetzt gehen wir. Und haben unsere nötigsten Sachen gepackt. Den Pass, Portemonnaie, Handy. Eine Jacke haben wir nicht gebraucht, es war genug heiß gewesen. Und dann sind wir die Führleiter durchab und fürs Hochhaus und hatten noch ganz viele andere verschlafene Köpfe dort. Und am Schluss war es nur ein Fehlalarm. Gell, ist gar nicht passiert. Ein Fehlalarm. Aber nicht so bei dieser jungen Familie. Nicht so bei Josef, Maria und Jesus. Kein Fehlalarm. Daraufhin stand Josef mitten in der Nacht auf. Er nahm das Kind, seine Mutter, und zog mit ihnen nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod von Herodes. Auch sie packen schnell die nötigsten Sachen. Und mitten in der Nacht, in der Dunkelheit der Nacht, rennen sie aus dem Haus. Sie flüchten aus dem Haus. Und sie flüchten nicht einfach nur bis ins nächste Dorf, nicht einfach nur bis in die nächste Region, sondern bis nach Ägypten. 145 Kilometer. Da ist zu Fuss von da nach Luzern. Kannst du einen Wecker stellen, heute Morgen am 1. Und dann nötigste Sachen packen und auf eine Reise, eine Fussreise nach Luzern. Das ist die Situation dieser jungen Familie mit Jesus, der etwa jährig ist. Und wahrscheinlich bei der Grenze, wo sie an der ägyptischen Grenze nachkommen, gehen sie noch mal ein paar hundert Kilometer weiter bis Alexandria. Dann nimmt man an, weil dort war so die grösste jüdische Community in Ägypten. Josef, Maria mit Jesus werden zu einer Flüchtlingsfamilie. Ist dir das bewusst? Möchte ich heute Morgen erinnern, dass der Gott, den wir daran glauben, nicht nur Mensch geworden ist, sondern Flüchtling. Der Gott, den wir daran glauben, hat sich nicht nur abhängig machen lassen von der Versorgung von einer Mutter, sondern er hat sich abhängig gemacht von der Versorgung in einem fremden Land. Sie werden zu einer Familie mit Migrationshintergrund in Ägypten. Jesus wird ausgespuckt, nicht nur aus Bethlehem, sondern aus Israel. Er wird vertrieben. So wird Gott auf Erden empfangen. Er wird ausgespuckt, angespuckt, vertrieben. Aber es ist kein Versehen. Es ist seine Mission. Er ist nicht gekommen, ein paar brave Menschen zu rufen, damit sie noch ein bisschen besser werden. Nein, er ist genau gekommen für die, die ihn ausspucken, die ihn anspucken, die ihn ablehnen. Er ist gekommen für die, die schlussendlich durch ihre Schuld ihn an ein Kreuz nageln. Genau für die ist er gekommen. Er ist Medizin und ist gekommen für die krank sind. Siehst du das? Er ist gekommen für alle, die krank sind und seine Medizin brauchen. Und Jesus, der Flüchtling, wird zur Zuflucht für die ganze Welt. Und für dich und mich. Ich möchte heute Morgen sagen, dass der Gott ein Herz hat für die Vertriebenen. Er hat ein Herz für die, die auf Flucht sind. Vielleicht wortwörtlich von einem fremden Land. Er hat ein Herz für die, die auf der Flucht sind vor Gott selber, vor ihrem eigenen Leben, vor ihrer Vergangenheit, vor den Umständen. Gott hat ein Herz für die Vertriebenen, für die Ausgestoßenen, für die Verlassenen. Er ist Medizin für genau diese Menschen. Und wenn du da bist, wenn du auf der Flucht bist, dann flüchte zu ihm. Jesus sagt, wenn du zu mir kommst, werde ich dich nicht ablehnen. Er ist deine Zuflucht. Die junge Familie, die bleibt etwa ein Jahr in Ägypten. Und dann hat Josef wieder einen Traum in der Nacht. Viermal träumt er in der Nacht und ein Engel redet zu ihm. Und der Engel sagt, geh wieder zurück. Zurück ins Land Israel. Alle, die das Kind umbringen wollen, sind tot. Und sie kommen nach Nazareth. Und wieder spüren wir, für wer die Medizin vom Himmel ist. Nazareth, ein kleines Kaff, ein Dorf ohne Charme, ein Dorf ohne Bedeutung. Vielleicht 400 Einwohner. Ein Dorf, wo man nicht gut darüber geredet hat. Keine politische Bedeutung, keine religiöse Bedeutung. Nazareth wird nie im Alten Testament erwähnt. Es ist nie jemand Wichtiges aus dem Dorf gekommen. Später kommt ein gewisser Nathanael, erfahrt vom Messias. Und dann wird ihm gesagt, dass der Messias aus Nazareth kommt. Und der Nathanael, der sagt, aus Nazareth, kann von dort irgendetwas Gutes kommen? Ja, von dort kommt das Beste, was die Welt je gesehen hat. Von dort kommt die bedeutendste Geschichte von allen Zeiten. Aber die Medizin ist von Anfang an dort, wo sie am meisten benötigt wird. Ben darf wieder vorkommen. Nazareth. Jahre später begegnet Jesus am Saulus. Der Saulus ist ein Feind vom Christentum. Der Saulus ist ein Verfolger. Und auf dieser Straße nach Damaskus stellt sich Jesus am Saulus vor. Und Jesus sagt, wer er ist. Und er sagt zum Saulus, ich bin Jesus von, was sagt er? Von Nazareth. Ich bin Jesus von Nazareth. Und der Saulus, der ringt 3 Tage und 3 Nächte in Dunkelheit für seine eigene Seele und mit Blindheit wird er geschlagen. Ringt er mit den Schatten, mit den Dämonen von seinem eigenen Leben, mit seinem ganzen Glauben, er ringt mit der Krankheit in seiner eigenen Seele. Und nach 3 Tagen schluckt er die Medizin von Nazareth und seine Seele wird heil. Wir reden von Jesus von Nazareth. Er ist Medizin für die Welt. Nicht der Weihnachtsmann, nicht ein Elf, nicht irgendwie ein Stern. Es ist Jesus von Nazareth. Und da ist die Weihnachtseinladung. Du brauchst die Medizin vom Himmel. Du bist verwundet, verletzt, verschuldet. Du bist krank, ich bin krank. Wir brauchen die Medizin vom Himmel. Und die schönste Geschichte von allen Zeiten, die wird nicht nur in dreckigen Boden dieser Welt geschrieben. Mit allem Leid und Elend. Sondern sie wird auch geschrieben auf die zerknitterte Seite von deinem Leben. Und die zerknitterte Seite von deinem Leben sind nicht das Problem. Weißt du, was die einzige Qualifikation ist, die du erfüllen musst, um heil zu werden? Es ist krank zu sein. Die einzige Qualifikation, dass eine Medizin dir hilft, ist, dass du die Medizin brauchst. Die einzige Qualifikation, zum gefunden werden, ist, verloren zu sein. Die einzige Qualifikation für Vergebung ist, Schuld zu haben. Ich glaube, die grösste Krankheit unserer Welt ist, dass wir glauben, wir sind nicht krank. Dass wir die Medizin ausspucken. dass wir glauben, wir haben sie nicht nötig. Dass wir glauben, wir haben ihn nicht nötig. Du brauchst die Medizin vom Himmel. Und der Vers ist eine Tragik. Er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf, aber er geht weiter. Die Geschichte geht weiter. Und es steht, so viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen, Jesus von Nazareth, glauben. Und das ist eine persönliche Einladung für dich und mich heute Morgen. Das ist die Weihnachtseinladung. Das ist die Weihnachtseinladung. Es ist nicht nur leicht, es ist nicht nur schön, es ist nicht kitschig. Sie sagt, du bist krank. Und deine natürliche Reaktion ist, Medizin ausspucken. Sie sagt, nein, das will ich nicht. Ich brauche es nicht. Ich bin mir selber Chef, ich bin der eigene Herr über meinem Leben. Ich kann selber meine Entscheidungen treffen. Ich bin selber mein eigener Mensch, mein eigener Mann. Nein, bist du nicht. Du brauchst die Medizin vom Himmel. Nicht nur fürs Diesseits, auch fürs Jenseits, nicht nur für das Leben, sondern für die Ewigkeit. Und so viele ihn aber aufnahmen. Und dank Gott gibt's, zum Glück gibt es auch die. Und wenn wir die Bibel lesen, sind die Ausgestoßenen, die Vertriebenen, die Aussätzigen, die Zöllner, die Prostituierten, nicht die mit der reinen weißen Weste, nicht die Bravmenschen. Es sind die religiösen Heuchler, die gemerkt haben, dass sogar ihre Religion sie nicht weiterbringt. Die ihre eigene Selbstgerechtigkeit verzweifeln. Und der in die Augen schaut. Es sind all die Falschen, die ihn aufnehmen. Und denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und ich möchte dich einladen zu dem, wenn du heute Morgen da bist und du merkst, vielleicht einmal neu, einmal mehr, vielleicht das allererste Mal, ich brauche die Medizin vom Himmel. Dann lade ich dich ein zu genau dem, dass du einer von diesen vielen bist. Zu diesen vielen, die aufnehmen, die sagen, ich schluck die Medizin, ich brauche ihn, ich brauche Jesus. Und in dem Moment passiert ein Wunder. Du kommst Recht über. Dein Name wird geändert. Da fließt neues Blut in dir. Die Bibel redet von einer Neugeburt, einer Wiedergeburt. Du wirst hineingeboren in eine neue Familie, du kommst Recht über und wirst Kind Gottes. Wie krass ist das? Da kann doch niemand mehr nehmen. Niemand. Du kannst das Leben bergab, wie es will. Du kannst selber vielleicht zu einem Flüchtling werden. Vielleicht passiert schlimme Sachen. Das Recht nimmt dir niemand mehr. Die Medizin ist geschluckt und sie macht dich heil. Hey, ich möchte das Gebet sprechen. Und wenn du da bist heute Morgen, dann bett mit. Dann bett mit und sag, Jesus, ich nehme dich auf. Ich brauche dich. Das ist das stärkste Zeichen, das man Gott geben kann, wenn man sich selber schwach macht und sagt, ich brauche dich. Wir gehen nachher in ein Lied. Und wenn du beten möchtest, dann ist auch nachher und nach dem Gottesdienst jemand für dich da vorne, der sehr gerne mit dir betet. Ich danke dir, Jesus, für die Weihnachtseinladung. Danke, ewiger Sohn Gottes, bist du in die Welt gekommen, hast du dir einen Namen gegeben lassen. Einen Namen, der heisst, Gott rettet. Danke, Jesus, bist du der Messias von Nazareth, können wir unsere Finger auf die Ortschaft legen, können die Landkarte führen und sehen, wo du geboren bist. Bist du nicht einfach ein Märchen, nicht einfach eine Wunschgestalt, sondern bist du historisch. Und Jesus, du bist gekommen als Medizin für eine kranke Welt. Und ja, die Welt ist krank und unser Herz ist krank. Unsere innere Neigung ist, dich auszuspucken, dich abzulehnen, das eigene Leben wollen leben. Selber wollen Herr und Gott und Chef sein. Uns zu rechtfertigen. Uns zu entschuldigen. Und Jesus, heute Morgen wollen wir die Medizin aufnehmen und sagen, wir nehmen dich auf, wir brauchen dich. Und wenn du da bist und das ist dein Gebet und sag, Jesus, ich brauche dich. Rett mich, mach mich heil. Ich schluck die Medizin vom Himmel und danke, Vater im Himmel, sprichst du ein Recht aus für jeden, der da glaubt. Ein Recht, Kind, Tochter, Sohn Gottes zu sein. Erbe in Ewigkeit. Eigentümer von allen Reichtümern, die dir gehören. Alles, was dir ist, wird zu unserem. Wow. Und Jesus, ich bete für Vertriebene in unseren Reihen. Ich bete für Flüchtende hier in der Schweiz. Ich bete für Menschen, die auch in der Nacht aufgestanden sind, die ihr das Nötigste gepackt haben und davon müssen. Und ich weiss, dass dein Herz so eine grosse Resonanz zeigt. Weil du kennst, du weißt, du bist selber dort gewesen. Und danke, lässt du alle Vertriebenen, alle Flüchtenden, alle Ausgestoßenen, alle Abgelehnten ein zu dir. Und machst du sie zu deiner Familie. Amen.